Sie und ich, wie das klingt, nein, besser du und ich. Ja, das ist gut. Ein Rhythmus, fast ein Herzrhythmus, hörst du das? Du und ich, du und ich, du und ich, wie ein gemeinsamer Pulsschlag. Du und ich, du hörst weg, nicht wahr? Du denkst, was soll das, wer redet da und mit wem redet diese Stimme da? Weil du immer noch nicht glauben kannst, dass ich wirklich dich meine. Du hältst es gar nicht für möglich. Eine Stimme, die gleichsam aus dem Nichts zu dir spricht. Eine Stimme, die du nicht kennst und die dich, denkst du, nicht kennen kann. Du denkst, wie kann eine Stimme du zu mir sagen und so vertraut zu mir sprechen, die mich nicht kennt? Aber bevor du jetzt verärgert den Raum verlässt und dir sagst, das höre ich mir nicht länger an, das muss ich mir nicht länger anhören, frage ich dich Folgendes. Bist du dir sicher, dass du mich zum Verstummen bringen kannst, indem du einfach den Raum verlässt? Glaubst du, dass es so einfach sein könnte, mich zu ignorieren? Glaubst du wirklich, dass meine Existenz und alles, was ich sage, an das Vorhandensein eines Radios gebunden sein könnte, das in deiner Nähe steht und dem du meine Existenz zuschreibst? Oder ahnst du vielleicht schon, dass ich ganz andere Möglichkeiten habe, in deinen Gedanken jederzeit und überall lebendig zu werden, als mit Hilfe eines technischen Mediums, bei dem man ganz einfach das Programm nimmt? Los, ich bin da, ich werde immer da sein. Und wieder denkst du, das kann doch nicht sein. Aber woher nimmst du eigentlich die Sicherheit, dass diese Stimme, dass ich dich nicht kennen kann? Nur weil du glaubst, meine Stimme nicht zu kennen, sie noch nie gehört zu haben, nimmst du an, wir seien uns noch nie begegnet. Ist das nicht naiv? Sei ehrlich, wir leben in einer Zeit, in der wir jederzeit und überall unter Beobachtung stehen, in der alles, was wir tun, Spuren hinterlässt, in der wir alle manchmal das Gefühl haben, gar nicht wir selbst zu sein, sondern nur die Marionette irgendeiner steuernden und allwissenden Instanz. Sei ehrlich, dass es dir doch auch so geht. Dass sich genau dieses Gefühl der Ohnmacht regelmäßig überfällt, dieses Gefühl nur zu funktionieren, in der Mühle eines Lebens festzustecken, das schon lange nicht mehr deins ist. Ich weiß, dass das so ist. Gib zu, dass ich etwas von dir weiß, von dem du gedacht hast, dass niemand es weiß oder höchstens die, denen du dein Innerstes, deine Gedanken manchmal anvertraust, um dich zu erleichtern. Ich weiß, dass du irgendwo in dir unzufrieden bist, dass du das Gefühl hast, dass das, was du bisher erreicht hast, noch nicht alles gewesen sein kann. Aber ich sehe schon, ich spüre, du bist immer noch skeptisch. Du denkst immer noch, das kann nicht sein, dass ich gemeint bin, genau ich und niemand sonst. Ich verstehe das. Und ich bin nicht gekränkt. Nein, ich bin nicht gekränkt, dass du mich immer noch für einen Trick oder eine Illusion hältst. Ich bin nicht gekränkt, denn ich weiß, dass der Weg, auf dem ich mich an dich wende, ungewöhnlich ist. Aber was heißt das schon? Nur wer bereit ist, auch die ungewöhnlichen Wege zu gehen, wird am Ende erfolgreich sein. Ist es nicht so? Doch ich werde dir helfen. Ich werde dir helfen, an mich zu glauben, indem ich dir zeige, dass ich deine Gedanken kenne. Bist du bereit, mit mir noch ein kleines Stück auf dem ungewöhnlichen Weg zu gehen? Du und ich, wir zusammen auf diesem Weg? Ich versichere dir, du wirst es nicht bereuen. Gib mir noch eine Chance, dich zu überzeugen, dass ich zu dir gehöre und du zu mir, dass ich dich kenne und du mich kennst, dass wir eins sind. Spiel ein kleines Spiel mit mir, nur ein kleines, einfaches Spiel. Es wird dir die Augen öffnen. Es ist ein Spiel mit ganz einfachen Regeln. Es geht so: Ich werde dich bitten, dir einen Gegenstand zu vergegenwärtigen, einen Gegenstand, über den du, und das ist schon die einzige Regel, über den du nicht nachdenken sollst. Du sollst ihn einfach nur spontan in deine Vorstellung rufen und in deinen Gedanken sichtbar werden lassen. Und ich werde dir dann sagen, was vor deinem inneren Auge entstanden ist. Ich werde sehen, was niemand außer dir sehen kann, außer dir und mir. Bist du bereit? Bist du bereit für mein Spiel? Für diese kleine Demonstration meiner Existenz? Gut. Können wir beginnen? Es geht los. Bitte, stell dir jetzt ein Musikinstrument vor. Du hast ja eine Geige vorgestellt, habe ich recht? Siehst du, ich habe dir ja gesagt, wie genau ich dich kenne. Wir gehören zusammen, das habe ich dir von Anfang an gesagt, aber wir spielen unser Spiel noch eine Runde weiter. Bereit? Bitte, stell dir jetzt eine Farbe vor. Du hast dir rot vorgestellt, ich wusste es ja, jetzt bist du allmählich verblüfft, verwundert, verunsichert. Du denkst immer noch, es muss eine billige Zaubernummer sein, ein abgekartetes Spiel. Aber wie kann dieses Spiel abgekartet sein, wo du doch ein Teil davon bist? Spielen wir noch eine dritte Runde, um die Zweifel, die ich, wie gesagt, sehr gut verstehen kann, endgültig zu zerschreuen. Bist du wieder bereit? Konzentriere dich. Mach dir klar, dass nur du und ich, hier sind. Niemand außer uns ist da. Alles, was hier geschieht, geschieht nur zwischen uns. Bitte, stell dir jetzt ein Werkzeug vor. Du hast dir einen Hammer vorgestellt. Ja, einen Hammer. Ist es nicht so? Sei ehrlich, ich habe recht. Ich habe recht und du kannst keinen begründeten Zweifel, wie es manchmal heißt, mehr daran haben, dass ich da bin und dass ich dich kenne, dass ich dich vielleicht besser kenne. Als du dich selbst kennst, besser als jeder andere. Ich bin in dir, beinahe, seit du denken kannst. Und natürlich fragst du dich jetzt, wie das möglich ist. Wie kann es sein, dass da jemand, den ich nicht kenne, dessen Stimme ich nie zuvor gehört habe, mich so gut kennt? Und ja, du hast ein Recht, das zu erfahren. Du sollst es erfahren. Deshalb bin ich ja hier, um dir die Geschichte zu erzählen. Unsere Geschichte, unsere lange gemeinsame Geschichte, deswegen bin ich hier, aus dem einfachsten aller Gründe, weil ich dich liebe. Unsere Geschichte, ja, wann hat die eigentlich begonnen? Man könnte darüber eine lange Betrachtung anstellen, darüber, wann Geschichten beginnen, ob Geschichten wie die unsere überhaupt einen Anfang haben oder ob unser Schicksal nicht schon immer irgendwo geschrieben stand am Anfang der Zeit und ob dieses Gefühl, dass nicht wir es sind, die handeln, sondern dass alles, was wir tun, nur die Erfüllung eines höheren Planes ist, den wir nicht verstehen können, ob dieses Gefühl, die Wirklichkeit, die Wahrheit unseres Lebens nicht genauer erfasst als die hartnäckige Illusion, der wir uns hingeben, frei zu sein. Aber ich will mich nicht in philosophischen Betrachtungen verlieren. Du hast ein Recht, unsere Geschichte kennenzulernen und deswegen will ich sie dir erzählen, beginnend mit ihrem Anfang, der weit zurückreicht, in unser beider Kindheit. Wahrscheinlich erinnerst du dich nicht mehr daran, vielleicht aber auch doch. Es war in der 2. Klasse. Wir waren 7. Wir, 2 dünnbeinige Wesen voller Lebensenergie. Erinnerst du dich noch an diese köstliche Zeit des Erwachens, des allmählichen Erkennens der Welt im heller werdenden Licht des Bewusstseins? Es war wunderbar. Alles war mit einem Zauber behaftet. Ich kann die herrlichen Düfte des Neuen und Unentdeckten noch heute riechen. Und der fantastischste, verlockendste und anrührendste, der Duft der Liebe, verband sich mit dir. Vielleicht erinnerst du dich ja sogar noch an unsere Lehrerin. Erinnerst dich daran, wie sie einmal versucht hat, uns auf dem Schulhof für ein Klassenfoto zusammenzustellen? Kinder,
Nun rennt doch nicht so herum. Stellt euch auf. Der Fotograf hat nicht ewig Zeit. Komm her, du setzt dich in die erste Reihe und du stellst dich hier hin. Nun mach schon.
Ich war immer das, was man ein stilles Kind nennt. Das Herumgerenne, das kindische Getobe, das gegenseitige Ärgern und Schubsen, das Getuschel und Gekicher, all das hat mich nie gereizt. Deswegen war ich immer ein Außenseiter, einer, der von Anfang an wusste, dass er mehr von der Welt sieht und sie reichhaltiger in sich aufnimmt, als der einfach gestrickte, nur um die eigenen kleinen Gelüste und Vergnügungen kreisende Haufen aller anderen. Ich stand geduldig auf meinem Platz und wartete, als wir auf dem Pausenhof waren und dieses Klassenfoto entstand, das mein Leben für immer verändern sollte. Und damit meine ich nicht das Foto selbst, sondern den Moment der Aufnahme, durch den alles anders wurde. Und der Grund dafür, du ahnst es vielleicht schon, oder weißt du es noch? Ist dieser Tag in deiner Erinnerung auch noch lebendig? Der Grund dafür warst du. Ich hatte wie abgeschaltet geduldig das Ende des Getöses abgewartet, als dir der Platz vor mir zugewiesen wurde und ich plötzlich durch den feinen, betörenden Duft geweckt wurde, der von dir ausging. Ich war schlagartig hellwach und zugleich zutiefst aufgewühlt. Dieser süßliche, leicht erhitzte, blumige Geruch deines Nackens. Ich verspürte das unendliche Verlangen, mich mit meiner Nase deinem Nacken immer weiter zu nähern, mich in ihn hineinzugraben. Aber dieser idiotische Fotograf, dem nur daran gelegen war, endlich seine Aufnahme in den Kasten zu bekommen, monierte ständig, dass irgendwelche Köpfe durch andere Köpfe verdeckt seien und dass wir in die Kamera zu schauen hätten und freundlich zu lächeln. In winzig kleinen Schritten bewegte ich mich auf dich zu, bemüht, alle Forderungen der Situation, die fotografische Sichtbarkeit, das blödsinnige Lächeln zu erfüllen und dir dennoch immer näher zu kommen. So nah, dass ich schließlich glaubte, du müsstest den Luftstrom hören können, mit dem ich deinen Geruch, deinen Duft in mich einsog. Mal so tief ich konnte, mal eher schnuppernd, um seine vielfältige Komposition in all seinen Bestandteilen zu erfahren. Hast du ihn damals gehört? Meinen Atem, meinen rasenden Puls? Ich war wie gelähmt und gleichzeitig konnte ich mich nur mit äußerster Mühe beherrschen, dich nicht zu berühren, meine Hände zu erheben, um mit den Fingern deinen Nacken zu betasten, von dem dieser einzigartige, wunderbare Duft ausging, den ich niemals vergessen werde, der für immer ein Teil von mir ist. Ja, seit diesem Tag bist du ein Teil von mir und wirst es immer bleiben. Das Klassenfoto. Ich trage es bis heute bei mir, während du es wahrscheinlich tief in einer Kiste verstaut oder vielleicht längst schon verloren oder weggeworfen hast. Doch, wenn du es noch finden kannst, dann sieh es dir an. Ich stehe schräg hinter dir. Jetzt erst wirst du meinen Blick entschlüsseln können. Jetzt erst, da du weißt, welcher außerordentliche Sturm von Gefühlen in mir tobte, den ich versuchen musste, irgendwie zu verbergen. Aber ich mach mir nichts vor. Ich nehme es dir nicht übel. Natürlich wirst du dich fragen, wie ich hieß, und du wirst es nicht mehr wissen. Natürlich nicht, denn ich habe dir meine Liebe ja nie gestanden, die so außergewöhnlich war, viel zu außergewöhnlich und einzigartig für diese Welt der kleinen Zufriedenheiten und Beglückungen, mit denen sich die Menschen Tag für Tag begnügen. Ich konnte diese Liebe nicht in Worte fassen, das war ganz und gar unmöglich, dafür war ich viel zu jung. Aber ich wollte meine Gefühle ausdrücken, ich wollte mich dir offenbaren, das musste ich. Ich wollte mit meiner Liebe nicht allein bleiben, ewig glücklich und unglücklich zugleich. Und das musste ich auch nicht. Es gab einen Weg, du weißt es, mich dir zu offenbaren, mein Glück aus mir hinausströmen zu lassen. Die Musik. Geige zu spielen, ist die einzige Liebe in meinem Leben, die mit der zu dir vergleichbar ist. Mit der Musik kann ich ausdrücken, wofür mir die Worte fehlen, wofür es keine Worte gibt. Die Töne und Melodien wurden auf den Saiten erzeugt, aber sie flossen direkt aus meinem Innern in die Welt. Und so war es auch nach diesem Morgen auf dem Schulhof. Kaum war ich zu Hause, spielte ich. Ich spielte den ganzen Nachmittag und dann war sie auf einmal da. Diese Melodie, die nur eins war. Ausdruck meiner Liebe und meiner tiefen Sehnsucht nach dir. Diese einfache Melodie, bei der mir sofort die Tränen kamen, waren wie von selbst in mir entstanden und enthielt alles, was ich mit Worten nicht sagen konnte. Mit dieser Melodie wollte ich dir meine Liebe offenbaren, wollte ich dir die Augen öffnen, denn ich machte mir nichts vor. Noch warst du blind für mich, noch ranntest du lachend an mir vorüber, als wäre ich Luft. Aber ich habe dir das nie übel genommen, denn ich habe ja von Anfang an gewusst, dass es meine Lebensaufgabe ist, dir für diese Liebe, die auch in dir ist, die Augen zu öffnen, deine wahren Gefühle zu befreien. Und ich wusste auch schon, wann mir das gelingen würde. Bestimmt erinnerst du dich noch an die Schulaufführungen und Konzerte, die es bei uns regelmäßig gab, meist kurz vor Weihnachten oder zum Ende des Schuljahrs. Eines davon stand wenige Wochen nach der Aufnahme des Klassenfotos an und dieses Konzert war meine Chance. Ich war und bin kein Mozart, nicht einmal irgendein weitaus geringeres Genie, aber es ist mir doch gelungen, eine einfache Klavierbegleitung zu meiner Melodie zu verfassen. Normalerweise hätte ich mich damit niemals ins Licht der Öffentlichkeit gewagt, aber meine Liebe zu dir gab mir den Mut, mit säuberlich aufgeschriebenen Noten zu unserem Musiklehrer zu gehen und ihn zu fragen, ob ich dieses Stück beim anstehenden Schulkonzert mit seiner Begleitung aufführen dürfe. Und stell dir vor, er war beeindruckt. Er war wirklich erstaunt, dass ich dieses kleine Stück selbst geschrieben hatte. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie glücklich ich war und wie sehr ich danach den Tag des Schulkonzertes herbeisehnte. Ich war fest davon überzeugt, dass dir meine Melodie die Augen öffnen würde und dass du mich nach dem Konzert lieben würdest, so wie ich dich schon liebte. Ja, ich träumte davon, dass wir für immer glücklich sein würden. Die Wartezeit bis zu meinem Auftritt durchzustehen war unerträglich. Ich glaubte zu verglühen. So sehr fieberte ich diesem Moment entgegen. Nur noch 30 Minuten, 20, 10 und ich würde der glücklichste Mensch auf der Welt sein. Ich malte mir den kommenden Überschwang unserer Gefühle in den leuchtendsten Farben aus. Mal stellte ich mir vor, du würdest auf die Bühne stürzen und zu meinen Füßen in Tränen ausbrechen. Mal glaubte ich, dass mir die Geige entgleiten und wir anschließend aufeinander zueilen und uns die Arme fallen würden. Ich hatte ja noch keine Erfahrung mit den ersten Sekunden des Liebesglücks, aber dass etwas Auffühlendes geschehen würde, geschehen musste, davon war ich fest überzeugt. Und dann war es endlich soweit. Ich ging auf die Bühne und stand vor dieser typischen Mischung aus wohlwollend erwartungsvollen Eltern und feixenden Schülern, die einem vorab verteilten Programmzettel hatten entnehmen können, dass nun eine Eigenkomposition dargeboten werden würde. Ich schwitzte im Licht der gelben und roten Strahler, die zu beiden Seiten der Bühne aufgestellt worden waren, aber meine Hände waren ganz ruhig. Ich wusste, dass du in der zweiten Reihe rechts saßt. Dorthin musste ich die Melodie fließen lassen. Ich setzte die Geige ans Kinn. Wie von mir aufgeschrieben, gab das Piano 4 Takte vor und dann begann ich zu spielen. Thank you. Es war unfassbar. Aber es geschah nichts. Die Lehrerin trat auf die Bühne und sagte den nächsten Programmpunkt an, eine dieser üblichen grausamen Schulkonzertsankündigungen. Nun hören wir Greensleeves auf einer Blockflöte.
Ich war schockiert, am Boden zerstört. Nichts war geschehen, nichts, nichts von all dem, was ich mir ausgemalt hatte, war eingetreten. Ich hatte die Bühne verlassen, innerlich zerstört, unfähig zu sprechen, unfähig einen klaren Gedanken zu fassen. Es kam mir vor, als hätte ich mich unendlich blamiert, aber ich gab die Schuld für diese furchtbare Niederlage nicht eine Sekunde lang dir. Du saßt immer noch im Publikum, was solltest du auch sonst tun? Ich war es, der naiv gewesen war, beschämt naiv. Wie hatte ich allen Ernstes glauben können, du würdest vor aller Augen auf die Bühne stürzen? So etwas geschah nur in unseren Träumen und nicht in der Wirklichkeit. Die große, die wahre, die echte Liebe, es gibt sie, aber sie blüht im Verborgenen. Sie kann im Licht der Öffentlichkeit nicht existieren, unter den Augen der Masse, der Menschen mit ihren groben, dumpfen Empfindungen. Wie hatte ich nur glauben können, dass du unsere Liebe entweihen würdest, indem du sie vor allen preisgibst? War es nicht das Höchste und Edelste, auch weiterhin heimlich und unerfüllt zu lieben? Ich durfte nicht wanken, durfte nicht an meinen Gefühlen zweifeln, nur weil sie, oberflächlich betrachtet, nicht erwidert worden waren. Und als mir das bewusst wurde, begriff ich umso mehr, wie sehr du mich liebst. Gerade deine unendliche Liebe zu mir hatte dich schweigen lassen. Jede öffentlich spürbare Reaktion auf mein Stück hätte unsere Liebe beschmutzt, sie den plumpen Fantasien unserer Mitschüler ausgesetzt und am Ende womöglich zerstört. Nein, gerade dein Schweigen, dein scheinbares Unbeteiligtsein, war der unumstößliche Beweis, dass wir füreinander bestimmt waren. Und sind. Du und ich. Du und ich. Du und ich.
Und unsere Liebe sollte ja noch weiter auf die Probe gestellt werden. Schon kurz nach dem Schulkonzert musste ich erfahren, dass ich die Schule würde verlassen müssen. Die Schule und die Stadt. Meine Eltern versprachen mir, dass ich auch an unserem neuen Wohnort schnell Freunde finden würde. Aber ich wusste, dass das nicht stimmte. Der einzigen und wahren Liebe begegnet man nur einmal im Leben. Ich wusste, jemanden wie dich gibt es nirgendwo mehr auf der Welt. Es war furchtbar. Es war grausam. Wir wurden auseinandergerissen. Ich konnte nicht fassen, dass mir dieses bittere Los bestimmt war. Die für immer unerfüllte Liebe. Das ist der Grund dafür, warum du dich wohl nicht mehr an mich erinnerst. Warum du vielleicht glaubst, ich wäre nur eine Illusion in deinen Gedanken oder ein technischer Trick, aber tief in deinem Herzen, davon bin ich überzeugt, weißt du, ahnst du, dass es mich gibt. Den, der für dich bestimmt ist und für den du bestimmt bist. Es gibt mich. Und ich bin in deiner Nähe. Ja, ich bin dir nah. Ganz nah. Tu all das, was du jetzt tust. Setz dich, steh auf, schließ die Augen, denke darüber nach, ob du mich zum Schweigen bringen solltest. Tu all das, um am Ende doch zu spüren, dass es jemanden gibt, der für dich bestimmt ist und dass wir einander gefunden haben. Endlich. Heute. Bald schon. Meine Geschichte ist, wie du dir denken kannst, keine glückliche Geschichte. Ein glückliches Schicksal zu haben, liegt nicht in meiner Natur, aber ich habe es versucht. Niemand kann mir vorwerfen, ich hätte mich in das traurige Los einer unerfüllten Liebe zurückgezogen und nicht versucht, dennoch mein Glück zu finden und dem Schicksal die Stirn zu bieten. Ich bin meiner Liebe zur Musik gefolgt. Da du dich nicht an mich erinnerst, würde es dir nichts nutzen, wenn ich dir jetzt meinen Namen sage, den du hin und wieder, aber auch das ist schon lange her, auf Plakaten mit Konzertprogrammen gelesen haben könntest. Nicht dort, wo die großen weltweit auftretenden Virtuosen angekündigt werden, sondern in den kleineren Spalten daneben, dort, wo für intime Kammerkonzerte geworben wird. Für diese viel persönlichere und leidenschaftlichere Musik, als die Klangkompanien der großen Orchester sie hervorbringen. Und ich habe sogar jemanden gefunden, an dessen Seite ich Momente des Glücks erleben durfte. Gewiss kein so einzigartiges und himmlisches Glück, wie es uns beschieden gewesen wäre, aber doch ein Glück, das mein dunkles Schicksal ein paar Jahre lang aufhellen sollte. Ich gestehe dir das, weil ich so offen zu dir sprechen möchte, wie ich es nur kann. Es darf keine Geheimnisse zwischen uns geben, niemals. Und so weißt du es nun. Es gab diesen anderen Menschen in meinem Leben. Wir haben zusammen musiziert. Wir waren ein Duo, nicht nur privat, sondern auch auf der Bühne. Violine und Piano. Wir spielten vornehmlich die Werke der Moderne. Zerrissene, radikale Kompositionen, in denen ich all den Schmerz zum Ausdruck bringen konnte, den das Schicksal mir bereitet hatte. Den Schmerz und die kurzen Momente des Glücks, der Schönheit, der Ruhe, der Harmonie, die aber sofort wieder vergehen, weggefegt werden vom Sturm der Dissonanz. Aber bei aller Modernität meiner Kunst habe ich doch die kleine Melodie, die ich für dich geschrieben habe, nie vergessen. Ich habe sie sogar noch einmal bearbeitet, habe sie mit den bescheiden mir zur Verfügung stehenden kompositorischen Mitteln ein wenig konzertanter gestaltet und mit meinem musikalisch reiferen Empfinden in Einklang gebracht. Aber es ist doch immer die schlichte Melodie von einst geblieben, die ein Ausdruck unserer Liebe war und ist, unserer immerwährenden Verbundenheit. Ganz gleich, so dachte ich, ob wir uns je wiedersehen würden oder nicht. Und wenn mir danach war, dann spielten wir sie einfach, fügten sie unserem Konzertprogramm als Zugabe hinzu und überraschten die hartgesottenen Dissonanzdulder im Parkett mit den zarten, schlichten Harmonien meiner unerfüllten Liebessehnsucht. Ja, ich lebte. Ich hatte alles, was man eigentlich braucht in dieser Welt. Eine Arbeit, die mich ausfüllte, und einen Menschen, der mich liebte. Kurze Momente des Glücks. Ja, mein Leben hätte so weitergehen können, wie es war, wenn nicht, jetzt fällt es mir doch schwer, darüber zu sprechen. Ich möchte, dass du alles über mich weißt, dass du meine Geschichte in allen Punkten kennst und es keine Geheimnisse zwischen uns gibt, aber jetzt komme ich zu dem Teil, der für mich selbst ein Geheimnis ist, ein undurchdringliches Dunkel, in dem ich mich nicht zurechtfinde. Was mir Angst macht. Wie soll ich damit beginnen? Ich hatte einen Mensch, der mich liebte, und ich habe dir schon gestanden, dass wir nicht nur auf der Bühne ein Duo waren, lebten zusammen. Doch dann kam jene Nacht, in der das alles zerstört wurde, in der mein Leben zum zweiten Mal zerbrach. Ich kam von einem meiner Geigenschüler nach Hause. Es war spät geworden. Mein Schüler war sehr begabt und stand vor seinem ersten Auftritt. Er wollte wissen, wie das ist, vor Publikum zu stehen und wann ich das erste Mal vor Publikum gestanden hätte. Das erste Mal. Daran hatte ich schon lange nicht mehr gedacht, doch plötzlich war alles wieder da. Meine Hoffnungen damals. Meine Liebe zu dir. Ich erzählte ihm davon. Von der Liebe. Und dass es nur auf eines ankommen, sowohl in der Musik als auch im Leben, bedingungslos und grenzenlos zu lieben. Ich weiß nicht, ob er mich verstand. Irgendwann ging ich nach Hause. Bis heute kommt mir all das, was ich dir jetzt erzähle, wie ein unerträglicher Albtraum vor. Wie etwas, das gar nicht wirklich geschehen ist, geschehen sein kann. Ich sah, dass eins der rückwärtigen, bis zum Boden reichenden Fenster zerbrochen war, eingeschlagen, offenbar. Ich ging über die Glassplitter ins Haus und dann sah ich ihn, diesen kalten, bleichen Gegenstand, dieses Werkzeug, den Hammer. Er lag zwischen den Glasscherben auf dem Boden und ich handelte wie im Traum. Ich hob den Hammer auf, ich spürte sein Gewicht in der Hand und erschrak in diesem Moment, als würde ich jetzt erst begreifen, dass etwas Furchtbares geschehen sein musste. Ich wurde panisch. Ich wurde so panisch, dass ich nicht mal auf die Idee kam, Licht zu machen. Ich ging, stolperte, raste durchs Haus. Ich rief, aber niemand antwortete. Und dann sah ich das Blut auf dem Boden, auf dem Bett, an den Wänden. Blut und eine bleiche, zerspritzte Masse und auf dem Boden der Körper. Dieser tote, misshandelte, zerstörte Körper. Ein dunkler Brei dort, wo das Gesicht hätte sein müssen. Ich weiß nicht, was danach geschehen ist. Alles danach ist ein undurchdringliches Dunkel in meinem Kopf, das sich erst wieder lichtet, als ich vor dem Haus auf einer fahrbaren Bahre saß. Polizeifahrzeuge und Krankenwagen standen auf der Straße. Ich wurde irgendwie behandelt. Aber was war da noch zu behandeln? Ich war zerstört. Alles, was ich hatte, dieses kleine, zweite Glück, das mir das Schicksal wider Erwarten beschieden hatte, war vernichtet, ertränkt in der bestialischen Brutalität eines wahnsinnigen Mörders. Ich kam in einem hellen, aseptischen Raum zu mir. Man hatte mich in die Psychiatrie gebracht, wohin auch sonst. Was macht man schon mit einem empfindsamen Menschen wie mir? Ich war schutzlos, machtlos, ausgeliefert der Brutalität, mit der jede Abweichung von dem, was normal genannt wird, vernichtet wird. Die Ärztin, die mich behandelte, verstand nichts. Und ausgerechnet sie wollte mit mir über Liebe sprechen.
Warum weigern Sie sich immer darüber zu sprechen? Fällt es Ihnen schwer, über Ihre Gefühle zu reden? Vielen Menschen geht das so. Sie sollten es trotzdem versuchen. Setzen Sie sich in den Sessel. Machen Sie sich bequem. Wollen Sie etwas trinken? Wie geht es Ihnen heute? Wie fühlen Sie sich? Haben Sie darüber nachgedacht, worüber wir gestern gesprochen haben? Erzählen Sie einfach über sich.
Himmel. Psychologen. Zuerst dachte ich noch, mit diesen Idioten wirst du auch noch fertig. Was hatte ich schon zu verlieren? Ich hatte ja schon alles verloren, was mir etwas bedeutet hatte. Nur eins war mir geblieben, ich selbst. Aber dann wurde auch ich mir weggenommen. Von Gutachtern, von Ärzten, von Psychiatern. Es ist unfassbar, aber sie behaupteten, ich litte unter einer dissoziativen Bewusstseinsstörung. Ich sei nicht ich. Sie behaupteten allen Ernstes, ich sei es gewesen, der diese Tat, diese unvorstellbare Grausamkeit begangen hätte. Angeblich gab es keine Spuren von Fremden am Tatort. Angeblich waren nur meine Fingerabdrücke auf dem Hammer. Und mein Geigenschüler sagte aus, ich hätte ihn nach unserem Gespräch über Musik und Liebe in einem sehr aufgewühlten Zustand verlassen, erregt und geistesabwesend zugleich. Wahnsinnig. Er soll angeblich allen Ernstes das Wort wahnsinnig benutzt haben. Kannst du dir das vorstellen? Ich? Und wahnsinnig? Aber das war natürlich ganz nach dem Geschmack dieser Ärztin.
Ja, gerade Menschen mit Hoch- und Inselbegabungen, Mathematik, Musik, fällt die soziale Interaktion oftmals schwer. Die Prävalenz solcher Störungen ist oftmals gerade in der Kindheit besonders hoch. Und nicht selten ziehen sie sich dann ins Alter. Die Artikulation von Leiden und Schmerzen wird zu einer unüberwindlichen Hürde. Wir verdrängen den Schmerz, die großen emotionalen Verletzungen. Helfen Sie mir. Versuchen Sie sich zu erinnern. Welches war die schwerste Verletzung, an die Sie sich erinnern können? Wann wurden Sie zum ersten Mal gekränkt, tief in Ihrer Seele getroffen? Und von wem?
Ist es denn schon Wahnsinn, wenn man glaubt, dass Musik mehr ist als rhythmisches Herumgestampfe oder ein ewig ununterscheidbares Gedudel, sondern ein Ausdruck unserer innersten und unaussprechlichen Empfindungen? Ist es schon Wahnsinn zu glauben, dass Menschen nicht nur Fortpflanzungsautomaten sind, sondern denkende, fühlende und liebende Wesen? In was für einer Welt leben wir, in der Gefühle und Empfindungen als krankhaft gelten, in der ein Mensch, nur weil er in der Lage ist, am Leben zu leiden, für psychisch krank und sodann höchstrichterlich für schuldunfähig und also für unzurechnungsfähig erklärt wird? Wenn ich jemanden verachte, dann diese Ärztin und ihr dummes Psychologinnengeschwätz. Ich habe nichts dagegen, dass Sie Geige spielen. Artikulieren Sie sich, das ist gut. Aber Sie sollten auch reden. Starres Festhalten an bestimmten nicht funktionalen Routinen oder Ritualen ist ein Symptom. Repetitive motorische Angewohnheiten, die beharrliche Beschäftigung mit stets demselben. Wie war das eigentlich mit dem Konzert, von dem Sie Ihrem Schüler erzählt haben? Erzählen Sie mir von diesem Konzert!
Hey, ganz ruhig. Es geht mir gut. Es geht mir gut. Es geht mir gut. Lassen Sie mich in Ruhe. In Ruhe.
Ich wurde jahrelang in der Psychiatrie festgehalten. Man zwang mich dazu, Medikamente zu nehmen, betrieb Gehirnwäsche mit Gesprächstherapien und wühlte in meiner Vergangenheit herum, bis man mich so weit zerstört, aller Lebensenergien beraubt und willenlos gemacht hatte, dass ich, als geheilt, entlassen wurde. Geheilt. Ich war ein Wrack. Nur noch ein Schatten meiner selbst. Ich hatte keinen Beruf mehr, kein Ziel, keinen Antrieb mehr zu leben, aber die Energie, mich umzubringen, hatte ich auch nicht. Und so landete ich schließlich auf der Straße. Das ist meine Geschichte. Jetzt kennst du sie. Jetzt weißt du, was aus dem Menschen geworden ist, der auf dem Klassenfoto hinter dir stand, betört von deinem Geruch, deinem schlanken weißen Hals. Diesem Hals, der auch heute noch so schön und verführerisch ist wie damals. Ich sehe es ja, ich sehe es jetzt. Ich sehe, wie dein Kopf sich auf diesem Hals dreht. Ja, verzeih mir, dass ich dir nicht gleich gesagt habe, dass ich dich sehen kann, dass ich dich beobachte. Ich hatte so furchtbare Angst, du würdest gehen. Ich konnte doch nicht einfach vor deiner Tür erscheinen. Viel ist es nicht mehr, was ich dir jetzt noch erzählen muss. Nur noch, wie ich dich schließlich wiedergefunden habe. Vielleicht ist das Schicksal jetzt auch nicht nur grausam, vielleicht ist es ja immer auch gnädig mit uns, wenn wir standhaft sind. Wir werden geprüft und müssen uns bewähren und dann, wenn wir denken, wir wären am Ende, geschieht das Unerwartete. Das Wunder. Und ich war am Ende. Verdreckt und obdachlos. Alles, was mir geblieben war, war meine Geige. Und so stellte ich mich in Fußgängerzonen und spielte, unbeachtet von den Passanten, das Wenige, was meine kalten, dreckigen Fingern mit ihren entzündeten Gelenken noch hergaben. Es war ja egal, wie es klang. Es hörte ja doch niemand zu. Aber dann, an diesem Tag, vor einem halben Jahr, es war dieser Geruch, dieser gleiche Duft wie damals. Es sind neue Aromen hinzugekommen, du bist reifer geworden, das zugegebenermaßen etwas fade Bouquet des Alltags geht von dir aus, das flache Aroma gleichförmig verflossener Jahre. Aber er ist immer noch da, der Geruch. Der Duft deiner Kindheit, wie ich ihn damals, als ich hinter dir stand, aufgesogen habe. Plötzlich stieg er mir in die Nase, sodass ich aufsah, fassungslos, erschüttert. Ich sah sofort, dass du es warst. Vielleicht hatte dich die Musik angezogen. Die unbewusste Erinnerung an jenes Schulkonzert. Ich starrte dir nach, konnte sekundenlang keinen klaren Gedanken fassen, war wie gelähmt, aber dann ergriff ich meinen Geigenkasten mit den lächerlich wenigen Münzen darin und eilte dir nach. Ich durfte dich nicht noch einmal verlieren, das durfte nicht geschehen. Dieser Augenblick war meine zweite Chance, eine dritte würde ich nicht bekommen, eine dritte Chance bekommen wir nie. Ich schlich dir nach, folgte dir in einem Taxi, wofür die Münzen gerade reichten. Du zweifelst immer noch, ob wirklich du mit all dem gemeint bist. Aber tief in dir weißt du, dass alles so ist, wie ich es sage. Und du bist beunruhigt, denn auch das habe ich ja gesehen, als du in der Fußgängerzone an mir vorübergegangen bist. Du warst nicht allein, da war dieses, ich kann es nicht anders sagen, Wesen an deiner Seite, dieses Es, diese unerträgliche Person, verzeih mir, ich will dich nicht kränken, natürlich durftest du dich binden. Wir beide wussten ja nicht, ob wir einander je wiedersehen würden. Du wusstest es ebenso wenig wie ich. Und schließlich habe auch ich mich ja gebunden.
Aber was diese Person angeht, die nun also das Recht hat, einen gewissen Besitzanspruch auf dich zu erheben, so muss ich sagen, dass ich sie bei allem Wohlwollen und allem Verständnis für deine Situation deiner nicht würdig finde.
Und ich sage dies nicht leichtfertig. Ich habe lange über dein Leben nachgedacht und meines noch einmal zum dritten Mal radikal verändert. Ich habe aufgehört zu trinken, habe in der Adventszeit vor den Kaufhäusern Weihnachtslieder gespielt und erstmals wieder Geld verdient. Ich habe eine kleine Wohnung gemietet und wieder angefangen, Unterricht zu geben. Dir verdanke ich es, dass ich ins Leben zurückgefunden habe, dir und meinem Wunsch, dein Leben in allen seinen Aspekten kennenzulernen. In jeder freien Sekunde war ich in deiner Nähe. Manchmal hast du dich unwillkürlich umgedreht, offenbar in dem Gefühl, beobachtet zu werden. Jetzt weißt du, warum. Ich wollte dich nicht verunsichern, aber ich durfte nicht leichtfertig vorgehen. Bevor ich mich dir offenbaren würde, musste ich dich ganz kennenlernen. Deine Gewohnheit, deine Vorlieben, deine Rituale und, verzeih mir, dein Unglück. Ich habe von Anfang an gespürt, dass du unglücklich bist. Und wie solltest du auch glücklich sein ohne mich? Dennoch habe ich lange gezögert zu handeln, aber vor einer Woche ist mir klar geworden, dass ich nicht länger warten darf. Weißt du, wovon ich spreche? Ich bin sicher, du weißt es. Von diesem Abend in dem Restaurant, das ihr gelegentlich aufsucht. Und dann, nachdem ihr bestellt hattet, geschah das, was mir klar machte, dass ich dich retten muss. So schnell wie möglich. Es hielt mich kaum auf meinem Platz. Dabei hatte alles so harmonisch begonnen. Ihr habt angestoßen. Auf euch und auf diesen besonderen Tag. Und dann...
Ich habe etwas für dich. Für mich?
Du erschrickst, weil ich alles weiß. Ja, ich habe ganz in eurer Nähe gesessen, habe jedes Wort mitbekommen.
Aber was ist das? Das solltest du doch nicht. Wir haben doch gesagt, dass wir uns nichts...
Nichts schenken wollen. Du solltest eben nicht alles glauben, was ich sage.
Du bist ja verrückt.
Mach die Schatulle auf.
Wie, es ist wertvoll. Oh, oh, oh.
Gefällt er dir?
Und dann diese kleine Pause, die alles verändert hat. Dieses unmerkliche Zögern.
Aber ja, der ist ja... Das solltest du doch nicht.
Ah, nun, so wertvoll ist er nicht, aber wunderschön, findest du nicht? Ein Rubin.
Ja, natürlich. Das sehe ich. Ein Rubin.
Als ich auf der Suche nach einem kleinen, naja... präsent war, habe ich mich wieder daran erinnert, dass du einmal gesagt hast, wie sehr du Rubine liebst, ihr Rot, ihr tiefes Rot. und dann ist mir eingefallen, dass du gar keinen Rubinring hast. Naja, nun schon.
Oh, ich habe es alles vorausgesehen. Noch war die furchtbare Rutschbahn, die Abwärtsbewegung kaum zu spüren, aber sie war schon unaufhaltsam.
Wann soll ich das mit den Rubinen denn gesagt haben?
Vor ein paar Jahren in Thailand. Von da stammt der Stein übrigens auch. Die asiatischen Rubine sind die schönsten.
Der Ring ist wirklich schön. Danke, aber das mit den Rubinen verwechselst du.
Wie meinst du das?
Also, ich habe das bestimmt nicht gesagt. Vielleicht war es eine andere?
Nein, nein. Ich weiß doch genau, wie wir vor diesem kleinen Juweliergeschäft standen.
Ein Satz gab den nächsten. Hattet ihr sie wirklich noch nicht bemerkt, diese abwärtsführende Spirale aus Kränkungen und kleinmütiger Rechthaberei?
Du meinst das Geschäft mit den in Silber eingefassten Shiva-Tropfen?
Ja, genau, jetzt weißt du es wieder.
Ja, aber nein, du irrst dich.
Wieso irre ich mich? Ich irre mich nicht.
Doch, es tut mir leid, aber du irrst dich wirklich. Ich kann nicht gesagt haben, dass ich Rubine liebe.
Und warum nicht?
Ach, ist doch auch egal.
Nach jedem Satz hättet ihr aufhören können, aber ihr habt nicht aufgehört, ihr habt weitergemacht. Satz um Satz. Man macht immer weiter in diesen traurigen, längst erkalteten Beziehungen, die man vielleicht einmal mit hohen Erwartungen begonnen hat, bis einen irgendwann nur noch die Macht der Gewohnheit in ihnen hält, die eigene Schwäche, die Angst auszubrechen. Und so ist alles, was einem bleibt, um den angestauten Hass loszuwerden, der jämmerliche Kleinkrieg, das ewige Gezänk um nichts. Oh, wie gut du weißt, dass ich recht habe. Und solltest du noch den allerletzten Zweifel daran haben, dass ich weiß, wer du bist, so siehst du nun endgültig, dass es so ist. Ich hätte jeden deiner Sätze mitsprechen können. Und natürlich ist es so gekommen, wie es kommen musste.
Aber Schatz, ich weiß doch noch ganz genau, wie wir vor diesem Laden standen. Warum sollte ich mich da irren?
Es ist wirklich egal. Ich meine nur, ich habe mir noch nie etwas aus Rubinen gemacht. Aber vielleicht ändert sich das ja jetzt.
Hauptsache, er gefällt dir. Thailand ist ja schon eine Weile her und Geschmäcker ändern sich. Wahrscheinlich brauchtest du die exotische Kulisse, um dir etwas aus Rubinen zu machen.
Nein, wirklich. Ich habe mir noch nie etwas aus Rubinen gemacht, auch in Thailand nicht. Weißt du, eine Tante, die ich absolut nicht ausstehen konnte, war so eine Rotfetischistin. Sie hat immer Rubine getragen.
Dann fandest du wahrscheinlich nur einen einzelnen Rubin damals in Thailand besonders schön, wegen des Schliffs, was weiß ich.
Nein, sicher nicht.
Nein, ihr konntet nicht aufhören. Es war unmöglich. Ihr musstet weitermachen bis zum bitteren Ende.
Es ist einfach nur so, dass ich deinen Satz noch genau im Ohr habe. Ich liebe Rubine. Das muss man ja wohl noch sagen dürfen. Du darfst alles sagen, aber ich mag nun mal keine Rubine. Ich finde sie abstoßend. Das war schon immer so und wird sich nie ändern. Und ich mochte mit Sicherheit auch keinen speziell geschliffenen Rubin in Thailand. Ja, ja, du weißt immer alles am besten.
Ich weiß, was ich mag und was ich nicht mag.
Und ich weiß, dass sich dein Geschmack einfach nur geändert hat.
Das hat er nicht.
Wie bei unserem Lieblingsmelo, den du plötzlich nicht mehr mochtest. Du änderst ständig deine Meinung.
Was für ein Unsinn. Ich habe einfach nur Dinge, die ich mag und die ich nicht mag. Aber du erschaffst dir immer gleich Säulenheilige. Ein Melo, ein Land, ein Restaurant. Und wehe, jemand rührt daran.
Ach, dieses Restaurant ist also jetzt plötzlich auch in Ungnade gefallen, wie die Rubine.
Wenn du so weitermachst, dann ja.
Alles klar, allmählich verstehe ich. Es geht gar nicht darum, was du magst und was du nicht magst, sondern du hast ein Problem mit den Dingen, die ich mag.
Jetzt reicht's mir. Ich habe kein Problem damit, was du magst, sondern ich habe ein Problem mit dir. Mit deiner selbstgefälligen, beleidigten Art. Nur weil du mir ein Geschenk gemacht hast, das mir nicht gefällt, drehst du gleich durch. Hier hast du deinen verdammten Ring zurück. Schenk ihn doch irgendeiner Thailänderin.
Oh ja. Es ist gekommen, wie es kommen musste. Ihr hasst euch, aber ich wusste in diesem Moment, dass es meine Aufgabe ist, dir zu Freiheit zu verhelfen, dass du es ohne mich nicht schaffen würdest. Und ich sage dir, du kannst dich auf mich verlassen. Ich werde alle Hindernisse aus dem Weg räumen. Nein, ich habe es schon getan. Ich habe den ersten Schritt getan. Du bist frei. Es war nicht leicht. Ich bin keiner, der skrupellos. Nein, es ist mir nicht leicht gefallen, aber es musste sein. Was ist eine solche Tat gegen die Größe unserer Liebe?
Niemand weiß das besser als du. Es musste sein. Und deswegen ist es geschehen. Du bist frei. Wir sind frei. Wir sind frei für uns. Endlich, nach so langer Zeit, auch wenn du es noch nicht glauben kannst. Ich bin dir so nah, dass ich weiß, was du fühlst und was du denkst. Du bist immer noch unsicher. Du denkst, kann es denn wirklich wahr sein? Kann es sein, dass die Liebe meines Lebens wirklich gekommen ist, wirklich da ist?
Ja, so ist es. Jetzt ist der Zeitpunkt, an dem das lange, harte Schicksal sich endlich zum Guten wendet. Freue dich. Das Glück ist nah. Ich bin nah. Ganz nah. Freue dich. Ich liebe dich. Ich komme.
Stork Radio von Ulrich Wölk. Die Stimme: Jens Harzer. Violine: Rike Wiebelitz. Klavier: Annette Müller-Philippek. Komposition: Stork Waltz, Ulrich Wölk. Technische Realisation: Werner Jäger und Steffen Jahn. Regieassistenz: Eva Solloch. Regie: Jörg Schlüter. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2014. Dramaturgie: Ursula Schregel.